SWR 2 Tandem.
Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Viktoria Merkulova. Wie ist das Wetter eigentlich morgen? Ah ja, und schon haben wir ein Smalltalk-Thema. Das Wetter ist natürlich viel mehr als ein Smalltalk. Das beeinflusst unseren Alltag. Wie dick man sich einpackt, ob man heute wandern geht oder es besser lässt. Und wenn ich ans Wetter denke, denke ich auch an den Klimawandel. Über all das spreche ich heute mit Gunther Thiersch. Er hat sich sein Leben lang mit dem Wetter beschäftigt. Und wenn Sie in den vergangenen 30 Jahren Fernsehen gesehen haben, kennen Sie ihn mit Sicherheit. Und ich freue mich sehr, ihn heute bei mir zu haben. Willkommen bei Tandem, Herr Thiersch.
Ja, guten Abend, hallo.
Sie wohnen ja eigentlich in Rheinhessen, sind aber heute aus Hamburg zugeschaltet. Wie ist das Wetter denn dort?
Naja, wie es halt oft in Norddeutschland ist, ne? Ich habe ein bisschen so ein richtiges mieses Wetter, kann man sagen. Trüb, ja, ein bisschen Regen ist da. Es ist schon ein paar Tage hier so. Und ich beneide Sie in Süddeutschland, wo ja immer mal wieder die Sonne scheint. Und vor allen Dingen, Sie haben auf den Bergen auch ein bisschen Schnee, das ist hervorragend.
Sie haben sich informiert.
Ja, ich hatte auch Freunde, die jetzt mal kurz am vergangenen Wochenende im Hunsrück waren und haben mir dann schöne Bilder vom Schnee geschickt, ja, bei Sonnenschein. Da habe ich nur neidisch raufgeguckt, ja.
Das heißt, Sie gehen bei trübem Wetter auch nicht so gerne spazieren?
Doch. Wir sind täglich raus. 1-2 Stunden sind wir gelaufen hier. Ja, es ist trotzdem super hier oben im Norden. Es sind so viele Seen. Ich liebe das. Ich komme ja hierher. Und Wälder, ja klar. Also das ist schon schön. Ja.
Aber es ist schon komisch, dass wir immer gutes Wetter mit Sonne verbinden.
Ja, und das ist für viele Zuschauer war das in den vergangenen Jahren auch immer ein Hindernis, den Wetterbericht so zu nehmen, wie wir ihn vorgetragen haben, weil wir oft natürlich auch sagen, klar, da wird's sonnig, da wird's schön, ja. Und in den Zeiten, in denen wir jetzt merken, dass die Sommer immer trockener werden, ist das natürlich echt ein Problem, ja. Da müssen wir sagen, das Wetter wird schön, endlich regnet's mal, ja. So.
Gunther Thiersch ist bei mir heute zu Gast. Mehr als 30 Jahre war er Wettermoderator im ZDF. Herr Thiersch, wann haben Sie denn angefangen, sich fürs Wetter so wirklich zu interessieren?
Ja, das ist nicht so ganz einfach festzumachen. Ich habe mich eigentlich schon mit 6 Jahren nicht allgemein für das Wetter interessiert, aber ich war immer fasziniert, wenn es geschneit hat. Ich konnte nicht genug Schnee haben und stand dann am Fenster und habe zugeschaut, wie die Flocken da gefallen sind und die Schneedecke immer höher wurde und immer höher, und das hat mich so begeistert. Und als der Schnee dann anfing zu tauen irgendwann mal, dann habe ich ihn zusammengefegt, weil ich wollte ihn nicht loslassen, ich wollte ihn mit in den Sommer nehmen. Über das Wetter direkt habe ich mich eigentlich die ganze Zeit immer ein bisschen dann interessiert, auch als ich älter wurde, und habe dann mit 12, 13 habe ich irgendwie angefangen, so aus einer Apfelsinenkiste eine kleine Wetterhütte zu bauen, hab ein Thermometer reingestellt und einen Hygrometer. Die war auf dem Pfahl so, ja, in ungefähr 2 Meter Höhe, wie das offiziell ist. Aber das war natürlich nur eine Apfelsinenkiste, die ich irgendwie so ein bisschen dichter gemacht, also ein bisschen zugemacht habe. Aber trotzdem noch, dass genug Wind durch oder Luft durchströmen konnte. Da stand dann ein Thermometer drin, da hing dann ein Hygrometer, also ein Feuchtigkeitsmesser, was ich da noch drin hatte. Ein Windmesser hatte ich nicht. Ja, das hätte ich jetzt ein bisschen basteln müssen oder was kaufen müssen. Das war aber in den 60er Jahren dann nicht so gut möglich. Und dann habe ich Wetteraufzeichnung 2 oder 3 Jahre gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Ich glaube, das Büchlein habe ich aber immer noch und habe dann immer, ich komme ja da aus Ratzeburg und da gibt es die Lübecker Nachrichten und da gab es immer eine Wetterkarte drauf. Und die Wetterkarte habe ich dann immer ausgeschnitten und in das Büchlein geklebt und meine eigenen Beobachtungen dazu.
Das heißt, Sie haben aufgeschrieben, also heute war es kalt, -2 Grad und relativ trüb, keine Schauer oder wie genau? Was haben Sie da aufgeschrieben?
Ja, so nicht ganz, sondern ich habe dann schon einfach nur die Temperatur aufgeschrieben, die Luftfeuchtigkeit aufgeschrieben, dann die Himmelsbedeckung, ja, also wie viel Achtel der Himmel bedeckt war, dann die Windrichtung, das konnte ich ungefähr so sagen. Windgeschwindigkeit war jetzt ein bisschen schwierig für mich. Also es waren dann schon reine Daten, nicht? Also es war nicht so beschrieben, es war heute sehr kalt, habe ich gefroren oder so, ne? Gar nicht so tagebuchmäßig, sondern das waren reine Daten, die ich da aufgeschrieben habe.
So, und irgendwann, also 13, 14 haben Sie gesagt, aber irgendwann haben Sie sich dann entschieden, das mal professioneller zu machen und haben ein Meteorologiestudium angefangen. Was war denn da das Ausschlaggebende, dass Sie gesagt haben, ich muss das jetzt mal angehen und studieren?
Ich bin in einem Lehrerhaushalt groß geworden und dann war es klar, der Junge macht natürlich Abitur. Dann habe ich Abitur gemacht und dann war es, was macht der denn jetzt mal oder so. Und dann war es klar, ich war mathematisch ein bisschen mehr begabt als sprachlich, sprachlich eigentlich fast gar nicht. Und dann war es irgendwie klar, das wäre was unter Umständen. Dann habe ich noch so während des letzten Schuljahres in den Sommerferien 14 Tage im Wetteramt Schleswig hospitiert. Das war super. Da waren mehrere Angestellte. Schleswig ist, glaube ich, immer noch relativ groß. Ich war lange nicht mehr dort. Also solche Wetterämter gibt es. In Hamburg gibt es ja auch eins. Mhm. In Freiburg gibt es eine Wetterstation. Klar, Baden-Baden hat auch eine kleine Wetterstation. Das sind aber heutzutage alles größtenteils Automaten. Da sitzt keiner mehr. Was ein bisschen schade ist. Weil so ein Automat kann jetzt nicht sagen, das sind so ein paar Cumuluswolken oder das sind alte Stratuswolken oder sonst. Mhm. Aber damals war das, ja, es war, wie soll ich sagen, es war einfach faszinierend, ja, wenn die da auf ihre Wetterkarten, ich hatte ja noch nicht so sehr viel Ahnung von Wetterkarten geschaut haben und dann eine Vorhersage gemacht haben, sich immer getroffen, wie sie jetzt für Norddeutschland das Wetter vorhersagen. Da gab es mal einen Sturm und dann saßen die Meteorologen auch vor ihren Windmessern und haben gesagt, oh, schon wieder eine Böe von, was weiß ich, 48 Knoten und so weiter. Also das war eine schöne Zeit und dann habe ich gesagt, okay, dann stürze ich mich mir rein ins Vergnügen.
Und ich gehe davon aus, man hatte da auch nicht so viel Konkurrenz, oder? In so einem Meteorologiestudium. Ich meine, ich gehe davon aus, dass dieses Fach jetzt nicht besonders bei super vielen Menschen beliebt war oder sogar bekannt war.
Nee, also bekannt weiß ich jetzt nicht, aber beliebt war es sicherlich bei wenigen. Wobei natürlich man sagen muss, in den 70er Jahren war natürlich in vielen Fächern letztendlich die Möglichkeit, dass man auch hinterher einen Beruf gefunden hat. Also das war bei uns in der Meteorologie natürlich so. Wir haben mit 25 Leuten in Berlin das Studium begonnen. Das waren aber auch Physiker, die als Nebenfach Meteorologie gemacht haben. Und wir haben aber das Diplom, damals hat man noch auf Diplom studiert, das Diplom nur mit 5 gemacht. Ja. Also können Sie sich vorstellen, viele haben es verlassen.
Dann wundert mich das nicht, dass Sie irgendwann Wettermoderator geworden sind.
Nee, das war nicht so der Weg. Also ich wollte nie ins Fernsehen. Ich fand das immer damals, ach Gott, das fand ich irgendwie nicht gut. Ich wollte auch nicht zum Deutschen Wetterdienst. Ich wusste nicht, wohin. Und ich habe dann ja auch erstmal eine Promotion in Berlin noch angefangen. Und während dieser Zeit gab es dann mal einen Aushang bei uns in der Bibliothek, das ZDF sucht Meteorologen. Und da ich mich immer schon auch mit der Wettervorhersage, sagen wir mal, sehr identifiziert habe, also mit dem Teil der Meteorologie davon, habe ich dann gedacht, okay, da bewirbst du dich mal.
Ja, das ist ja auch tatsächlich ein Job, der sehr ungewöhnlich ist, aber letztendlich für Sie der Mittelpunkt Ihres Lebens jetzt einfach war.
Ja, natürlich. Also, ja. Also privat sage ich mal nicht so. Ja, also privat, klar habe ich mich fürs Wetter so interessiert, aber da war ich nicht so verrückt. Und aber wenn man sich täglich mit dem Wetter beschäftigt und auch noch Spaß daran hat, ja, dann ist das natürlich im Fernsehen wirklich das Optimale. Wo kann eine Wissenschaft täglich den Zuschauer was von der Wissenschaft sozusagen erzählen? Das gibt es nirgends. Ja? Also mal in der Woche ist ein Wissenschaftsmagazin oder sowas. Aber täglich. Ja, das finde ich eine einmalige Chance für die Meteorologie. Ja.
Ja, ich weiß, man kann das zwar jetzt nicht vergleichen, aber zu Anfang meines journalistischen Volontariats durfte ich das Wetter vorbereiten und präsentieren. Das war mein erster Job sozusagen.
Super, ja.
Und ich hatte die erste Regel, ich durfte nie sagen, dass beim Wetter nichts passiert. Es passiert immer was, stimmt's?
Ja, natürlich. Es kommt nur darauf an, was man faszinierend findet oder so. Ja. Wetter ist natürlich immer etwas Interessantes. Und wenn es in Deutschland wochenlang nur ein Hochdruckgebiet mit Sonne gibt, ja, dann sucht man sich halt irgendwie das Regengebiet über Spanien aus, das dann ein bisschen mehr Bewegung hat oder zeigt.
Ja, und ich hatte noch eine Regel, zum Beispiel, ich durfte das Wort Schauer jetzt nicht so oft verwenden. Da hat man gesagt, komm, jetzt sag einfach Regen. Also dann verstehen die Leute das. Wir sollten besser das Wort Schauer einfach nicht benutzen. Hatten Sie sowas auch?
Ja, natürlich. Ich meine, das ist schon eine ganz andere Sprache. Also wenn ich da immer nur, ich meine, das machen ja einige immer noch, wenn ich von Tiefausläufern spreche oder sowas. dann kommt mir das einfach hoch und ich denke mir, das geht einfach heutzutage nicht mehr. Wenn man einfach eine Wetterfront spricht, dann ist das schon wesentlich besser. Eine Front ist immer etwas ein scharfer Abschnitt und dann ändert sich da irgendwas. Ja? Das sind natürlich häufig Ausdrücke aus dem Militär. Ja? Meteorologie wurde nur entwickelt, weil man das für die Kriegsführung brauchte. Das ist ja das Problem dabei. Also 1871 oder irgendwann war ein großer Sturm im Schwarzen Meer, dass die britische Flotte bei einem Krieg gegen Russland da fast untergegangen. Und daraufhin haben sich die Leute dann zusammengesetzt, die Militärs, und haben gesagt, wir brauchen Wetterinformationen. Und dann haben sie versucht, als erstes mal so ein paar Stationen mit Luftdruck zu verteilen, also die den Luftdruck gemessen haben. Und das wurde dann so über Telefon bzw. über Morse übertragen. Und dann konnte man die ersten Wetterkarten malen aufgrund des Druckes, ja, und konnte dann sehen, wo ist ein Tiefdruckgebiet, wo ist ein Hochdruckgebiet, wo könnte sich ein Sturm zusammenbrauen. Das waren die ersten Anfänge der Meteorologie. Ja. Aber von Schauern sollte man durchaus sprechen. Nicht nur, man kann ja auch sagen, was es ist ein Regenschauer oder es ist ein Schneeschauer. Schauer ist etwas Kurzes. Und Regen ist eher was bei uns was langfristig ist. Das dauert eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Also, ja, Sie können zukünftig ruhig mal wieder Schauer sagen.
SWR2 Tandem. Wir sprechen heute ausnahmsweise mal nicht nur in einem Smalltalk über das Wetter, sondern ausführlich mit dem Meteorologen Gunther Thiersch. Herr Thiersch, wie entsteht eigentlich überhaupt so eine Vorhersage, die Sie jetzt beispielsweise als Wettermoderator im Fernsehen machen?
Oh, das reicht Ihre Sendezeit nicht aus.
Dann versuchen wir, das mal irgendwie kurz zusammenzufassen.
Das ist mir klar, ja. Das ist ja beim Wetter auch so. Man muss alles kurz zusammenfassen. Also was man zunächst erstmal braucht, ist, wir müssen eine Information über den jetzigen Zustand der Atmosphäre haben. Möglichst weiträumig und möglichst genau. Also diese genauen Daten, die geben wir dann in die Computer rein. Und dann kriegen wir sozusagen erst einmal den Ist-Zustand auf verschiedenen Leveln der Atmosphäre. Also unten am Boden, meinetwegen in 100 Meter Höhe, in 1000 Meter Höhe, bis zu 10 Kilometer Höhe. Wir brauchen den Zustand erst einmal für die Computer. Und daraus können wir dann letztendlich Gleichungen anwenden, prognostische Gleichungen, die uns dann tatsächlich in einem Abstand von mehreren Minuten die Veränderung dieses Zustandes, den wir gemessen haben, angibt. So, und das wird dann sozusagen berechnet und dann bekommt man irgendwann mal nach einer Stunde oder so, bekommt man dann mal die nächsten Vorhersagen für ein, zwei Tage, dann dauert es noch eine Stunde, dann haben Sie eine Woche. So ungefähr läuft es. So, und dann bekommen Sie sozusagen, Sie bekommen dann Felder, ja, also Felder, das heißt alle, in diesem Fall in Deutschland, alle 5 Kilometer oder 5 Kilometer ist es heutzutage, bekommen Sie einen Wert der Temperatur in 2 Meter Höhe zum Beispiel. Aber Sie bekommen auch die Temperaturen in 1000 Meter Höhe, in 1500 Meter und so weiter und so weiter. Aber für die Wettervorhersage braucht man jetzt im Moment erst einmal für uns als Vorhersage eben nur die Temperaturen, die da am Boden sind.
Und wo kommen die Daten her?
Die Daten kommen vom Deutschen Wetterdienst. Der Deutsche Wetterdienst unter anderem natürlich. Der Deutsche Wetterdienst hat ja selber Supercomputer, die letztendlich so leistungsfähig sind wie militärische Computer, und weil sie so viel Daten verarbeiten müssen. Und wir können eigentlich die Vorhersagen, die Auflösung der Vorhersagen, ja, also ob jetzt zum Beispiel in Baden-Baden ein Regenschauer runterkommt, das können wir eigentlich immer nur dann verbessern und sagen, gut, wir haben nachher einen Überblick, alle Kilometer wissen wir ungefähr, wie das Wetter ist, wenn wir eine neue Generation von Computern haben, die mehr Daten in gleicher Zeit berechnen kann. Ja? Mhm. Sie müssen sich vorstellen, wenn ich von einer Auflösung von 5 Kilometer auf 2,5 Kilometer gehe, dann vervierfachen sich die Daten, die man eingeben muss. Und das bedeutet eben eine viel höhere Rechenkapazität. Wir bekommen also relativ gut diese Vorhersagen aus den Modellen. Das heißt, ich sage Modelle, es gibt mehrere, nämlich jeder große nationale Wetterdienst leistet sich so ein Wettermodell. Und die kann man miteinander vergleichen, jetzt nicht 10 oder 20, das könnte man natürlich auch, dazu bräuchte man aber wieder Rechner, aber man kann sich die auch einfach angucken. Ja, man guckt sich die Karten an und sagt, okay, wird es wirklich morgen in Baden nur 0 Grad? Oder wird es auf dem Feldberg im Schwarzwald was weiß ich, minus 10 Grad. Und so. Und dann kann man gucken, was machen die anderen Modelle? Haben die schon Abweichungen? Welchem Modell traue ich jetzt mehr? Diese Abweichungen sind marginal. Also das ist vielleicht mal ein Grad. Viel mehr ist es nicht mehr. Dann kommt der Meteorologe, der heutzutage da noch Hand anlegt und verändert zum Beispiel die Temperatur. Ja? Oder er sagt sich, okay, das, mal eine Sonne, mal Wolken im Südwesten Deutschlands, okay, da setze ich halt eine Sonne und eine Wolke hin. Andere machen es ein bisschen wolkiger, aber ich bin jetzt mal Optimist und weiß, das und das Modell sagt mir mehr Sonne vorher. Dann macht der Meteorologe noch das. Wenn Sie die Apps gucken, die Apps auf dem Handy, da geht kaum noch ein Meteorologe ran. Ja,
sondern okay, das ist ja nämlich, was ich mich immer frage, wie zuverlässig sind sie überhaupt, diese Apps?
Ja, sie sind relativ zuverlässig, aber sie sind natürlich oftmals nur Modelldaten und dann meist von Modellen, die man kostenlos bekommt. Und kostenlos bekommt man das amerikanische Modell und noch einige andere. Ich will das amerikanische Modell nicht schlecht machen, das ist auch sehr, sehr gut. Aber man muss immer davon ausgehen, dass teilweise die Auflösung für Deutschland dort etwas größer ist, also die horizontale und vertikale Auflösung und damit das Wetter nicht unbedingt, ja, sagen wir mal, vielleicht so gut wie jetzt mit dem Icon vom Deutschen Wetterdienst. Aber das kann man eigentlich nur von Wetterlage zu Wetterlage sagen und man kann sich auf die Apps verlassen, aber auch nicht immer. Ja? Und dann sind die Apps oft viel zu genau, ja? Weil es ist manchmal schon schwierig, die zeitliche Vorhersage in den Griff zu kriegen. Die zeitliche Vorhersage ist immer noch das, was noch ein bisschen fehlerbehaftet ist. Aber letztendlich, wenn ich denke, vor 35 Jahren, als ich angefangen habe, 1985, da haben wir große Probleme mit der zeitlichen Vorhersage. Mhm. Ja, da haben wir Vormittag Regen angesagt und der kam dann erst am Nachmittag. Ja, solche Sachen.
Wie war das? Was hat sich seitdem technisch verändert?
Ja, technisch hat sich enorm viel verändert, weil wir natürlich jetzt viel genauer und viel übersichtlicher sehr viel mehr Informationen kriegen können. Das war vorher nicht der Fall. In den 80er Jahren haben wir nie, sagen wir mal, genaue Temperaturvorhersagen im Abstand jetzt von 3 Kilometern für Deutschland bekommen. Mhm. Ja. Sondern das gab es damals überhaupt nicht, weil die Modelle noch nicht so waren. Die großräumigen Modelle, da hatten wir man nennt das Gitterpunktabstände. Ja? Also wenn Sie 50 Kilometer haben, ich weiß nicht, Baden-Baden, Karlsruhe, wie viel sind das? 30 ungefähr, ja. Dann ist der nächste erst in Mannheim meinetwegen. Ja? Da haben Sie einen Punkt in Baden-Baden, dann in Mannheim gehabt. Solche Vorhersagen. Damit wurde auch der Schwarzwald natürlich irgendwie der kam nicht in seiner vollen Höhe raus, weil sie hatten dann einen Punkt, meinetwegen in Freiburg, und auf der anderen Seite waren sie dann irgendwo da hinten, was weiß ich, Richtung Bodensee. Da gab es teilweise den Schwarzwald gar nicht. Also hatten die Gebirge noch nicht so richtig gut dargestellt. Ja, die Alpen waren damals 1500 Meter hoch. Ja, so wurde das weggebügelt, weil man eben nur ab und zu mal einen Messpunkt hatte. Und er hatte eine bestimmte Höhe und da fanden jetzt die Alpen mit fast 4000 Meter gar nicht statt.
Und heute, über welchen Zeitraum kann man das Wetter verlässlich vorhersagen?
Naja, ich würde sagen, also 3 Tage haben sie schon relativ verlässlich. Das heißt, die nächsten 36 Stunden haben sie sowieso schon über 90%. Da sind also über neun Vorhersagen von 10 richtig. Und auch die nächsten 3 Tage sind eigentlich, ja, die liegen dann nach meiner so wie ich es, glaube ich, jetzt im Moment weiß, auch schon über 80%. Wenn Sie dann natürlich auf eine Woche gehen, dann kann das auch stimmen mit sagen wir mal, 70-80%. Mhm. Aber es kann auch mal in die Hose gehen, weil es oftmals Wetterlagen gibt, die eben nicht so, wo man nicht so konstant die Vorhersagen tatsächlich in den Griff bekommt. Sondern da fehlt dann plötzlich was und es schlägt dann nach 3-4 Tagen um und Sie haben dann plötzlich nach 7 Tagen eben eine andere Vorhersage oder ein anderes Wetter, als Sie das vor 7 Tagen noch vorhergesagt haben. Damit muss man rechnen bei Apps.
Ich gehe davon aus, dass Sie auch im Privatleben ständig danach gefragt werden, wie das Wetter wird in den nächsten Tagen?
Nicht ständig, aber immer mal. Und da muss ich immer noch sagen, ich habe jetzt Urlaub oder habe mich auch nicht damit beschäftigt. Das kommt auch oft vor. Ich bin jetzt nicht einer, der täglich jetzt tatsächlich da sitzt und guckt, wie wird denn das Wetter, wie wird denn das Wetter? Ich lasse mich auch mal überraschen. Ja. Ich gucke, was ich gern gucke, sind Radaraufnahmen. Also wenn ich spontan sage, jetzt gehe ich mal spazieren mit meiner Frau, dann gucke ich mir vorher schnell das Radar an, wenn es sowieso schon mal ein bisschen geregnet hat. Müssen wir einen Regenschirm mitnehmen oder aber werden wir jetzt in der nächsten Stunde keinen Regen bekommen. Das mache ich schon ganz gern. Das ist auch das Optimale, ja, für den Zuschauer. Radar ist ja immer was, also das zeigt ja die Regengebiete an und diese Regengebiete wandern ja. Und wenn man sich das die letzten paar Stunden zurückverfolgt, wie wandern die, dann sieht man ja auch, wie sie weiter wandern werden. Und oftmals gibt es ja auch Radar-Vorhersagen schon, die zeigen, wie das der Regen weiter wandern wird. Das ist aber sehr ungenau, das muss man mit Vorsicht genießen. Aber das ist das Sicherste, was man machen kann, das Radar anschalten. Das machen ja auch viele auf dem Handy, Regenradar. Und dann haben sie tatsächlich einen guten Überblick, ob es in der nächsten Stunde regnet oder nicht.
Herr Thiersch, Sie sind heute mein Gast, Meteorologe. Wir sprechen über das Wetter und kommen jetzt zu einem der größten Probleme unserer heutigen Zeit. Klimawandel. 2020, das war ja das zweitwärmste Jahr in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Hätte Ihnen das jemand vor 30 Jahren erzählt, hätten Sie es geglaubt?
Ja, weil ich habe vor 30 Jahren schon Vorträge über den Klimawandel gehalten. Dass das so schnell geht, habe ich allerdings nicht gedacht. Das ist eigentlich das größte Problem. Ich meine, wir sind in Deutschland ja nicht nur jetzt das zweitwärmste ist es gewesen, sondern wir müssen ja auch bedenken, dass es über oder ungefähr 2 Grad wärmer war als im Durchschnitt der letzten oder als vor 120 Jahren. Und der Durchschnitt im Prinzip von 1961 bis 1990. 2 Grad höhere Temperaturen in dieser Zeitspanne. Also das ist schon enorm. Daran hat eigentlich keiner so richtig geglaubt, dass das wirklich so schnell geht. Wir sind ja schon in Deutschland über das Pariser Klimaabkommen von 1,5 Grad hinaus. Ja. Insgesamt weltweit war es ja auch das zweitwärmste Jahr seit den Wetteraufzeichnungen 1880. Da ist die Temperatur bisher um 1 Grad angestiegen, teilweise schon um 1,2 Grad. Also wir sind schon sehr weit in diesem Klimawandel.
Und das hat ja auch konkrete Auswirkungen auf unser Leben.
Ja, natürlich. Also erstmal auf die Wetterbedingungen. Das heißt, wir haben die Strömungen auf der Nordhalbkugel verändert, aber auch teilweise auf der Südhalbkugel. Die Strömungen verlaufen anders. Dadurch gibt es mehr Extreme, längere, wie wir sie erlebt haben, Hitzewellen, längere Regenperioden teilweise auch, wenn es denn mal regnet. Also das sind große Veränderungen und wir haben in den Städten, sagen wir mal, die Hitzebelastung, die enorm zugenommen hat, insgesamt im Südwesten Deutschlands ja ganz enorm. Wir hatten so viel heiße Tage mit Temperaturen über 30 Grad wie nie. In Frankfurt waren es, glaube ich, vor 2 Jahren, vor 3 Jahren über 45. Also das ist unvorstellbar, was da passiert ist. Das wird uns, ja gut, ich meine, jeder sieht's. Jeder sieht, der mal in die Wälder, gehen Sie in Schwarzwald, gehen Sie in den Taunus, in Rheingau, in Odenwald. Sie sehen, was im Prinzip und mit den Wäldern dort passiert. Stürme, Borkenkäfer und dann die enorme Trockenheit haben im Prinzip zum führen zum nahezu Aussterben der Fichte bei uns, ja, die ja das wichtigste Holz ist für die Bauindustrie.
Wie bedrohlich ist diese Entwicklung, die Sie gerade sehen, wirklich Ihrer Meinung nach für die Zukunft?
Naja, es gibt nichts Bedrohlicheres. Da ist selbst Corona, wenn wir irgendwann jetzt mal alle geimpft sind, noch nicht ganz so schlimm. Sie müssen sich ja vorstellen, dass es in anderen Regionen der Erde, wo sie sowieso wenig Wasser haben, noch weniger Wasser geben wird teilweise. Das heißt, es werden wahrscheinlich ganze Länder unregierbar, weil sie ökonomisch und ökologisch zusammenbrechen werden.
Wann müssen wir damit rechnen?
Geht peu à peu. Das ist nicht so, dass es jetzt innerhalb von den nächsten 2 Jahren soweit ist, sondern es geht peu à peu. Wir werden es eventuell daran sehen, dass es in bestimmten Teilen der Welt mehr Kriege geben wird. Das könnte ohne weiteres sein. Das haben wir jetzt schon. Ja, aber das sind ja meist so kleine Partisanenkriege. Es geht um Religion und so weiter. Aber das ist nichts anderes. Auch bei dem Syrienkrieg hat man gesagt, dieser Syrienkrieg ist wahrscheinlich auch mit ausgebrochen, weil durch diesen Klimawandel, man hat Jahre davor, viele Jahre mit Trockenheit gehabt, wo dann tatsächlich Leute versucht haben, eben ihre Interessen irgendwie durchzusetzen dabei. Mhm. Bei uns, ja, ich meine, wir wären ja noch relativ klimpflich. Wir können uns noch am besten anpassen, weil so schlimm wird es nicht. Aber wenn wir dann noch den Meeresspiegelanstieg in den nächsten 60 bis 80 Jahren dazu berücksichtigen, dann wird es natürlich ernst für die ganzen Städte, die dort liegen. Jetzt sagt man 1 Meter, 2 Meter und so weiter voraus. Wir haben einen starken Abschmelzen der Gletscher auf Grönland. Auch plötzlich beginnt es in der Antarktis instabil zu werden. Das heißt, auch hier haben wir verstärktes Abtauen. Ne?
Ja, Sie haben gerade erzählt, dass Sie vor 30 Jahren schon Vorträge gehalten haben. Klimawandel war auch da schon Thema. Und jetzt habe ich das Gefühl, junge Generation, die Generation Fridays for Future, geht auf die Straßen und macht dieses Problem erst anschaulich.
Also, ja, sie bringt es mehr in die Gesellschaft rein. Ja, das ist richtig. Das ist der große Verdienst von Fridays for Future.
Warum sind wir nicht früher schon auf die Straßen gegangen?
Ja, das ist gut. Das ist gut. Aber sehen Sie, ich bin in den 70er Jahren auf die Straße gegangen, aber aus politischen Gründen. Dann, warum sind Sie nicht früher? Also, wenn ich die Generation der Schüler und der Studierenden sehe vor den Fridays for Future, dann fand ich die doch sehr angepasst. Mhm. Die Generation meiner Kinder, die sind jetzt 33 und 35, waren teilweise schon etwas angepasster als das, was jetzt ist. Wo sind ja auch viele andere auch angepasst jetzt, aber es sind eben auch etliche, die sich versuchen dagegen zu wehren und die sagen, das ist irgendwie unsere Aufgabe, diesen Planeten zukunftsfähig zu halten.
Inwiefern konnten Sie denn durch Ihre Arbeit Menschen davon überzeugen, dass Klimawandel wirklich eine bedrohliche Entwicklung ist?
Ja, da müsste ich jetzt alle fragen, denen ich darüber was erzählt habe. Das kann ich nicht genau sagen. Ich weiß es nicht. Es ist nur so, wenn man vor Firmen spricht, vor Versicherungen, vor landwirtschaftlichen Instituten, dann wissen die natürlich schon etwas über diesen Klimawandel oder sind sensibilisiert darüber. Mhm. Und wenn man dann eben noch konkretere Auswirkungen anschaulich vermitteln kann, dann ist das natürlich schon für die ein Thema. Die bereiten sich ja auch darauf vor. Die Landwirte wissen ganz genau, was Sache ist, nicht? Sie haben einfach das große Problem, dass sie sowieso in Schwierigkeiten stecken. Und jetzt müssen sie sehen, wie sind sie zukunftssicher oder wie sind sie für die Zukunft vorbereitet. Bei den Versicherungen ist das ganz genauso. Die müssen sich auch überlegen, was können sie versichern, für welche Preise, weil die Naturkatastrophen teilweise eben auch zunehmen. Banken ganz genauso. Ja, also diese ganze Diskussion der Nachhaltigkeit für Firmen, für Banken, wie soll ich investieren? Das ist natürlich ein enorm wichtiges Thema. Und das hat ja dann sehr schnell auch was mit Wirtschaft zu tun. Wir müssen letztendlich unser Wirtschaftssystem umbauen. Ja, wir müssen das, was wir an Umwelt versauen, das müssen wir in den Preis der Produkte mit einbauen. Mhm. Anders können wir das gar nicht mehr machen.
Und was tun Sie selbst gegen den Klimawandel, beziehungsweise was haben Sie jetzt selbst verändert?
Ach na ja, in letzter Zeit habe ich vielleicht gar nicht mehr so viel verändert. Ich habe, als ich vor 30 Jahren ein Haus gebaut habe, dann habe ich die Wände etwas dicker gemacht. Ich habe die Fenster besser isoliert gebaut. Ich habe eine Solaranlage für Warmwasser aufs Dach, jetzt seit 13 Jahren eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Gut, das ist jetzt alles nicht so weltbewegend. Wir hatten zwei Autos, jetzt haben wir nur noch eins. Aber das ist auch klar, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wozu braucht man da noch zwei Autos? Also jetzt fahren wir seit einigen Jahren schon nur noch eins, das ist auch irgendwie so okay. Ich fahre viel mit dem Fahrrad oder bin öfters mal auch zu meinem Arbeitgeber, den ZDF, mit dem Fahrrad gefahren. Ich versuche immer Energie zu sparen. Meine Frau muss immer drunter leiden, weil das Wohnzimmer zu kalt ist. Also
ja, da muss man natürlich schön heizen, vor allem im Winter.
Ja, ja. Und ich habe immer Energie gespart, wenn meine Kinder... Die wissen immer, dass sie das Licht ausmachen mussten und so weiter. Und das machen sie jetzt in ihren Familien auch. Und sie finden das so verrückt, dass sie das so übernommen haben. Ja, also so Kleinigkeiten natürlich. Mhm. Aber es geht letztendlich ja um viel mehr, weil mit Kleinigkeiten kommen wir nicht weiter. Wir müssen in Deutschland massiv dagegen steuern und was tun. Politische Entscheidungen müssen gefällt werden. Und wir in Deutschland werden das Klima auch nicht retten, aber weltweit. Wir müssen also viel mehr kooperieren weltweit und kommunizieren. Und da sehe ich im Moment eben große Hemmnisse. Jetzt ist ja Gott sei Dank der größte Anti-Kommunikator irgendwie von der Bühne verschwunden. Ich hoffe zumindest, dass es jetzt ruhig weitergeht da drüben in Amerika. Aber wir sind einfach weltweit aufeinander angewiesen und müssen einfach viel mehr kooperieren. Es darf nicht diese nationalen Einstellungen geben. Nur wir als Nation sind wichtig. Und da gibt es in Europa genügend Staaten, die das auch denken. Und das ist einfach falsch. Ja. Ernste Worte, aber ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken kann. Ja. Manchmal bin ich auch ein bisschen ernster.
Gunter Thiersch ist bei mir heute zu Gast. Herr Thiersch, Sie sind nicht nur Moderator-Meteorologe, Sie sind auch noch Olympiasieger.
Ja, das stimmt.
Mit 14 der jüngste Olympiasieger Deutschlands beim Rudern als Steuermann. Erstmal, wie kam das eigentlich?
Naja, ich bin ja in Ratzeburg aufgewachsen. Ratzeburg hat Seen. Es gab dort in den Ende des Krieges, Anfang der 50er Jahre, eine Ruderriege des Gymnasiums. Die hat man aufgebaut und dann hat man gemerkt, okay, ohne Ruderclub kommt man nicht zurück. Dann hat man einen Ruderclub gegründet. Naja, und dann hat man einen begnadeten Trainer dort gehabt, den Karl Adam. Und der hat tatsächlich die Leute zum Sieg geführt. Ab 1960 die Achter Olympiasiege. Tokio 1964 Silber und 68 in Mexiko halt Gold. Ich wohnte in einer Straße, wo schon zwei Steuerleute wohnten und dann fragte mich der, der 1966 aufhören musste, ja, willst du nicht das machen? Ja, klar wollte ich natürlich. Ne? Also es war ja irgendwie, Ratzeburg ist groß geworden. Es war 15 Jahre nach dem Krieg 1960, da stand diese Stadt Kopf, um diese Olympiasieger aus Rom da zu begrüßen. Und insofern war das irgendwie schon so ein Traum zu sagen, oh Gott, wenn man dieser Steuermann zu sein. Und dann habe ich halt, bevor ich dann richtig Steuermann des Achters wurde, in der Saison 66, 67 im Winter einen Jugendzweier gesteuert und sind dann so durch Hagel und durch Schneeschauer durchgerudert und ich habe gefroren, teilweise war noch ein bisschen Eis auf dem See. Die Ruder haben sich warm gerudert und ich habe gefroren als Steuermann und dann hat man mich im April 1967 angerufen.
Wahnsinn, Sie haben immer noch diese Bilder im Kopf, wie es damals war. Es hat gehagelt und geregnet und gestürmt und das haben Sie noch so ganz klar vor den Augen, oder?
Ja, ja, ich habe aus dieser Zeit viel an den Augen. Es war halt sehr eindrucksvoll für einen Jugendlichen. Ja, auch diese ganze Zeit mit dem Achter, die zwei Jahre als 13-, 14-Jähriger waren sehr eindrucksvoll für mich. Wir haben ja viele Reisen gemacht, auch auf andere Kontinente. Und ja, das war in den Zeiten halt noch, ich habe das immer so verglichen, wenn ich jetzt zum Mond reisen würde, dann wäre das vielleicht vergleichbar mit dem.
Oh.
Wir sind nach Rio de Janeiro drei Wochen geflogen.
Mhm. Ja, also ich meine. Ja, mit 14, ne? Ist es ja schon.
Naja, nicht mit 14, sondern in den 60er Jahren, 1967. Das war eine ganz andere Zeit. Heutzutage ist ja für Jugendliche ein anderer Kontinent nichts mehr Außergewöhnliches. Aber in den 60er Jahren ist man nicht so. Da war das. Ja, die andere Teile der Erde, die waren völlig out. Man kannte vielleicht so ein bisschen Europa. Ich hatte mal Dänemark gesehen oder Holland oder Italien oder Österreich, ja. Aber das war eigentlich auch alles.
Aber wenn Sie gesehen haben, dass Sie mit dieser Sportart auch diese tollen Reisen machen konnten, warum haben Sie dann nicht weitergemacht nach Ihrem Sieg?
Ja, ich wollte ja Meteorologie studieren.
Okay, aber das wussten Sie auch schon mit 14 oder was?
Nein, aber ich musste da vorher ja noch Abitur machen. Und wenn man zwei Jahre Steuermann ist, dann versäumt man sehr viel in der Schule. Und dann war es auch klar, im 1969, bin mir gar nicht ganz sicher, oder 1968, hat man mich dann nach dieser Zeit nochmal mitgeschleppt in die nächste Schulklasse. Aber danach bin ich dann einfach auch mal hängen geblieben. Ja, also ich musste das Schuljahr dann wiederholen. Und das geht einfach nicht, ja, so intensiv. Jedes Wochenende Training, jedes zweite Wochenende zusätzlich dann noch eine Regatta in Deutschland, zumindest in den Sommermonaten. Das packt man nicht. Und dann noch Reisen, Mexiko, da waren wir 7 Wochen. Wie soll man das als 14-Jähriger, wenn man nicht ein Überflieger, kluger Überflieger ist, wie soll man das dann noch packen, ja, weil man auch gar keine Lust hat. Ich weiß noch, dass es gibt so ein schönes Interview mit mir als 14-Jähriger mit Harry Valerian im ZDF Sportstudio. Er fragt mich, ob ich noch weitermachen will und ob das irgendwie schwierig war mit der Schule jetzt. Und habe ich gesagt, nö, es war eigentlich nicht schwierig. Ich habe halt etwas vorgearbeitet. Aber ich habe nie vorgearbeitet, ja?
Ja, natürlich. Das war die richtige Antwort.
Ja, genau. Und nachgearbeitet habe ich auch nicht. Also es ist dann irgendwann Schluss. Außerdem, der Achter ist auseinandergegangen. Es haben fast alle aufgehört. Und dann, wenn man da mit zwei Jahren intensiv mit den Leuten zusammen ist und plötzlich ist was anderes da, dann hört man auch auf. Außerdem ist es das Gewicht. Also es sind so viele Gründe.
Ja, Sie haben dann eine andere Karriere eingeschlagen. Jetzt vor einiger Zeit hatten Sie Ihre letzte ZDF-Wettersendung. Was machen Sie denn jetzt im Ruhestand als Meteorologe?
Ja, mal das, was ich schon immer machen wollte, ja. Nicht mehr fremdbestimmt zu sein, sondern ja, das Ich habe im Moment keine festen Aufgaben, ja, aber doch, ich habe etwas, weil ich noch im Moment noch in einem Club Vorsitzender bin. Und da bin ich jetzt dabei, das zu organisieren. Das ist nicht einfach in den Zeiten von Corona, weil man da ja sich gar nicht mehr treffen kann. Wir treffen uns immer über Zoom, ja. Das ist echt nervig.
Wir treffen uns gerade alle über Zoom und über andere Videochats, ja.
Genau. Aber das ist ja nichts, ja. Also man muss sich ja unterhalten, das ist das Wichtige. Mhm. Und dann ist natürlich auch so zusätzlich, ich habe ja immer noch Vorträge gehalten, durch Corona ist das alles weggebrochen. Schade, ich hoffe, irgendwann kommt es wieder noch. Ich halte immer gern Vorträge, weil ich das mit dem Publikum, die Aktion, das Agieren ist immer sehr interessant, die Fragen, die gestellt werden. Also mal sehen, ob das wieder kommt. Ansonsten mache ich eben was für mich. Ja. Ich fotografiere gern, kümmere mich mal wieder um die Fotos. Ich gehe gern in die Natur und mache auch mal das, wozu ich 20, 30 Jahre nicht gekommen bin, nämlich mal meine ganze Bürosachen aufzuräumen, ja, damit da irgendwie mal eine Übersicht wieder vorhanden ist. Es ist sehr schön, muss ich sagen. Also ich vermisse im Moment gar nichts. Wobei natürlich, das habe ich auch da jetzt mal in einem anderen Interview gesagt, das Interessante ist ja, das ZDF oder diese Wettervorhersagen gefehlen mir eigentlich gar nicht. Die haben mir schon im letzten Jahr nicht mehr gefehlt, als ich nur noch 5 Sendungen pro Monat gemacht habe. Ich bin ja schon seit einem Jahr richtig in Rente und habe nur eine Kollegin in Babypause vertreten mit 5, 6 Sendungen pro Monat. Aber insofern konnte ich mich an den Ruhestand schon ein bisschen so gewöhnen. Aber was irgendwie auch ist, was ich so merke, ist, wenn die, so wie ich in der Öffentlichkeit immer gestanden hat, so ganz in der Versenkung möchte ich im Moment auch noch nicht verschwinden. Also insofern habe ich auch gern zu dem Interview gesagt, ja, okay, das mache ich gerne.
Was uns sehr, sehr gefreut hat.
Okay, habe ich gern gemacht.
Vielen Dank.
Machen Sie mal wieder Wetterberichte.
Wo ich dann auch das Wort Schauer verwenden darf.
Genau.
Das mache ich. Die Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer. Die Musikauswahl kommt von Moritz Helios. In der Technik ist Marc Löffler gewesen. Ich bin Viktoria Merkulova und wünsche Ihnen einen schönen Abend.